Sowas tut man ja eigentlich nicht auf einer Kanzel, aber ich meine, es ist notwendig. Es ist schon bezeichnet, dass ein Gebiet, das ganz wichtig ist und einflussreich in unserem Leben, dass das uns gar nicht so oft vorkommt. Ich habe in dem ersten Teil versucht, mal Gottes Ideal zu beschreiben. Und zwar einfach mal zu beschreiben, was Gott sich eigentlich dabei gedacht hat, als er uns als sexuelle Wesen geschaffen hat. Unabhängig mal von unserer Situation, von dem Sündenfall, zunächst mal, was hat er sich dabei gedacht? Und zwar, ich will es nur ganz kurz wiederholen und auch gar nicht lange herleiten, Gott hat sich selbst als Vorbild genommen. Der Gott, der in Einheit und Liebe und Harmonie als drei Personen zusammenlebt. Und weil wir Menschen nicht in allem Gott gleich sind, sondern weil wir einen Körper haben, hat Gott uns eine Fähigkeit geschaffen, eben auch auf körperlicher Ebene in Harmonie und Einheit zusammenzuleben und Liebe auszudrücken. Und dafür ist die Sexualität da. Und Gott hat gewollt, dass es auf Dauer ist. Wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Ein Ende einer Beziehung ist nicht vorgesehen bei Gott. Und er hat uns damit die Fähigkeit gegeben, wie er selbst Leben hervorzubringen. Das ist das Ideal. Nur wir müssen uns mal grundsätzlich klar werden, dass dieses Ideal verloren ist. Und wir können tun und lassen, was wir wollen, das werden wir hier in dieser Welt nicht erreichen können. Wir können nur gewissermaßen Gottes Notfallplan ausführen für diese Welt. Und dazu gibt Gott Jesus uns einen Maßstab. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Das ist ein Grundsatz, der uns menschlich lichtweg überfordert. Das geht so einfach nicht. Nur sich gewissermaßen demütig davor zu ducken, nützt nichts. Sondern wir müssen weiterhören und müssen überlegen, wie hat Jesus sich denn gedacht, dass wir damit umgehen. Denn er hat das ja gesagt, dass wir mit einem schlechten Gewissen und Schwierigkeiten durchs Leben schleichen und über einen bestimmten Bereich unseres Lebens überhaupt nicht reden, sondern er hat es ja was anderes, er liebt uns ja. Die Menschen haben verschiedene Versuche unternommen, das in den Griff zu kriegen, die Sexualität. Das eine will ich mal nennen, radikale Heiligung. Und da hat man sich ein Wort Jesu zum Vorbild genommen. Da heißt es, wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Nur, ich will es mal ganz einfach so sagen, um es nicht kompliziert zu machen. Wenn wir glauben, das wäre eine Handlungsanweisung Jesu, ich gehe nochmal zurück zu diesem Text. Also so, wir sollten das so machen, dann missverstehen wir Jesus. Stell dir mal vor, was dabei rauskommt, wenn wir das machen. Es bleibt eine Hand übrig. Die brauchen wir nämlich, um die anderen ums Auge auszureißen und die Beine abzuhacken und was weiß ich. Eine Hand bleibt übrig und der Kopf bleibt übrig. Und es sind nicht genauso weiter. Also, Jesus wollte damit nicht zeigen, wie es geht, sondern er wollte zeigen, wie es nicht geht. Radikale Heiligung funktioniert nur, wenn der Kopf ab ist. Versteht ihr? Unser Menschsein lässt sich so nicht in den Griff kriegen, unsere Sexualität. Und da haben unendliche Generationen von Christen drunter gelitten, weil sie es ja ehrlich versucht haben. Es ist ja nicht so, dass das böse gemeint ist. Dann sind sie auf etwas anderes verfallen. Ich will es mal verbale Heiligung nennen. Ich habe euch das letzte Mal das schon vorgelesen, ich lese es nochmal vor. Und zwar, der Nikolaus Graf Zinzendorf, ein geistlicher Mann, schreibt Folgendes: Die Geschlechtslust ist böse und der Geschlechtsverkehr nichts als eine tierische Brunft. Anzustreben ist die Austilgung der Lust beim ehelichen Geschlechtsverkehr. Wir schmunzeln darüber. Aber diese Aussagen entstammen echter Verzweiflung. Die haben gemerkt, er hat gemerkt, und das war ein geistlicher Mann, dass er das nicht in den Griff kriegt. Was macht er? Er verteufelt das, was Gott geschaffen hat. Einfach, um in Abstand davon zu kommen. Weil er merkt, wenn ich kann, ich krieg das nicht in den Griff. Versteht er? Und deshalb, denke ich, ist so wenig Bereitschaft, darüber nachzudenken, weil uns das im Nacken irgendwie sitzt, wir denken, damit kann man ja doch nicht klarkommen. Als ich mal überlegt habe, wie heute das so läuft, ist mir was aufgefallen, was ich die Sünde der anderen nennen will. Dazu wollte ich euch einfach mal ein Beispiel zeigen. In Amerika haben 85% aller evangelikalen Christen Trump gewählt. Und in Deutschland ist es zwar genauso. Warum haben sie ihn gewählt? Weil er gegen diese Abtreibungsgesetze ist und weil er gegen Homo-Ehe ist. Er scheint eher christlicher wie jeder andere demokratischer Kandidat. Wenn ihr euch mal bewusst macht, was die evangelikalen Christen, was das ungefähr so für eine Leute sind, ist ja meistens Mittelklasse, Leute, die gelernt haben, für andere auch da zu sein, die meistens gelernt haben, in Familien mit Kindern zu leben, die stehen überhaupt nicht in Gefahr abzufallen. Und Homosexuelle gibt es unter denen auch nicht. Also diese beiden Spezialsünden, die aus der Sexualität erwachsen, sind die Sünden der anderen. Die, die nicht zu ihrem Kreis gehören. Und die werden verteufelt. Versteht ihr? Denn alles andere Entsetzliche, das wird einfach nicht gesehen. 85% von dem, was dieser Mann gesagt hat, war von vornherein gelogen. Ganz offen, ganz normal, verletzend, was weiß ich nicht alles. All das wird nicht gesehen. Versteht ihr, was ich meine? Wir haben eine Lösung unserer Probleme geschaffen, indem wir die Sünden der anderen angucken. Also die Dinge, die für uns nicht so die Gefahr sind, und die werden verteufelt und unsere Dinge sehen wir nicht. Ich gehe mal weiter. Wenn wir uns die Sexualität angucken, dann müssen wir uns mal über die tatsächlichen biblischen Gegebenheiten Gedanken machen. Wir haben meistens dann Homosexualität, Abtreibung als Sünde so im Hinterkopf. Aber wie ist es denn wirklich? In der Bibel gibt es nur zwei Alternativen. Die Einheit der Liebe eines Mannes und einer Frau auf Dauer, sprich die Ehe und Porneia, Unzucht. Was anderes gibt es im Neuen Testament. Das heißt, wenn zwei nette 15-Jährige miteinander rummachen, weil sie Sexualität ein bisschen ausprobieren, dann ist das auch nichts anderes wie eine Homo-Ehe in der Gewichtung. Dann ist das in Gottes Augen genauso schrecklich und genauso Missbrauch der Sexualität. Aber das scheint uns fast normal. Und deshalb betone ich das auch so. Nicht, um über Homosexuelle herzuziehen. Dass wir einfach neu lernen, wirklich uns dem wirklichen Problem zu stellen. Wie können wir mit unserer Sexualität umgehen? Mal ganz grundsätzlich. Auch da ist Gott radikal. Jesus sagt, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das Erste, was Jesus will, dass wir ihm einfach mal vertrauen. Das Zweite ist, dass wir unseren Kopf mal anstrengen und mal überlegen, was meint denn Vollkommenheit? Vollkommenheit meint, in diesem Zusammenhang auf das Ziel zu streben. Also nicht so diese staatliche Vollkommenheit, die wir so kennen, sondern die richtige Richtung haben. Das Einzige, was Jesus will, wir müssen gucken, wo ist die richtige Richtung und die müssen wir halten. Paulus sieht das. Und Paulus ist ganz nüchtern. Aber wenn wir Unzucht bin, habe jeder seine eigene Frau und jeder hat ihren eigenen Mann. Die richtige Richtung ist Ehe. Da ist die Lösung. Zappelt nicht so rum, sondern werdet beziehungsfähig. Ganz einfach. Er sagt zwar, gut, wenn ihr so klarkommt, wie ich klarkomme, ohne, dann ist es okay. Da reden wir gleich noch drüber. Aber geht auf die richtige Richtung zu. Es wird niemand gelingen, das einfach in den Griff zu bringen, sondern geht in die richtige Richtung. Das hat Gott gewollt. Auch wenn ihr das nur sehr unvollkommen leisten könnt. Anders wird es nicht funktionieren. Anders wird es wirklich nicht funktionieren. Die zweite Richtungsangabe ist genauso scheinbar simpel. Er schreibt, ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich, nämlich ehelos lebend, doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Er beschreibt die Beziehung zwischen Mann und Frau und die Fähigkeit zur Ehelosigkeit als Charisma, als Gnadengeschenk. Also was zusammengenommen ganz einfach bei ihm zu erkennen ist, geht in die richtige Richtung. Die richtige Richtung ist, werdet beziehungsfähig und streckt euch nach Übernatürlichem aus. Wir haben an einer oder anderen Stelle vielleicht neu entdeckt, dass Gott uns Begabung schenken kann, Krankheit zu haben. Wieso? Fällt es uns oft so schwer, genauso darauf zu vertrauen, dass Gott uns die Fähigkeit schenken kann, einfach über alles Menschliche hinaus in Liebe und in Treue zusammenzugehen. Ich will nicht in Einzelheit gehen, was wir da machen müssen, was wir da machen müssen. Das Entscheidende ist lediglich, dass wir die Richtung verstanden haben. Gott möchte, dass wir nüchtern sind, und er möchte, dass wir uns ganz seiner Gnade anvertrauen. Denn das, was uns so in unserem Leben oft so lähmt, ist, dass wir irgendwie denken, wenn wir mit diesem Gebiet nicht klarkommen, dass wir irgendwie so einen Charakterfehler haben. Den wir irgendwie ausmerzen müssen, vorher können wir nicht zu Gott kommen. Das andere ist schon draußen. Wir müssen mit dieser Sache zu Gott kommen und müssen uns beschenken lassen mit dem, was er zu geben hat. Und dann wird es möglich sein. Was hat das für Konsequenzen, wenn wir das so radikal denken? Also radikal denken, dass es eben nur Ehe und Unzucht gibt, dass es nichts dazwischen gibt. Das hat zur Folge, dass wir wirklich uns klar werden müssen, dass wir nicht auf der Suche sein dürfen, auch nicht auf der verbalen Suche, auf der gedanklichen Suche nach irgendwelchen sexuellen Abenteuern. Ich weiß, wie schwierig das ist. Und ich weiß, was Männern im Kopf rum ist. Ich bin zwar nicht mehr so ganz taufrig, aber das hört nicht auf. Das hört leider nicht auf, wenn wir uns nicht dagegen wehren und immer wieder neu. Wir müssen gucken, dass wir uns das bewusst machen, dass wir radikaler leben müssen. Und das hat auch zur Folge, dass wir unseren Kindern wirklich beibringen müssen, wie ist eine ganz andere Frage, dass es nicht sein kann, dass sie, wenn sie älter werden, so wie alle Menschen in der Welt, einfach hingehen und irgendwelche Beziehungen ausprobieren. Also, und wenn wir das als niedlich empfinden, wenn zwei 15-Jährige miteinander rummachen, dann haben wir nicht begriffen, um was es geht. Ob die wirklich bis zum Geschlechtsverkehr gehen oder ob die nur so ein bisschen Petting da. Es spielt keine Rolle, die Richtung stimmt nicht. Die einzige richtige Richtung ist, dass sie so lange warten, bis sie wirklich fähig sind, und da müssen wir ihnen helfen, selbstständig zu werden, ehefähig zu werden und dann auf eine Beziehung zu gehen. Die werden nicht sündlos da durchkommen. Denen wird vielleicht manches passieren. Aber die Richtung stimmt. Es kommt auf die Richtung an. Nicht umsonst ist Sünde das Gegenteil davon. Hamartia. Wir müssen also uns darauf verlassen. Unsere Kinder müssen nicht, wenn sie an Sexualität denken, den Kopf aufklappen und dann eine Liste von Verboten haben, sondern sie müssen sich darauf freuen, dass Gott sie genauso mit dieser Gabe beschenken kann, in Liebe und Treue zusammenzuleben. Dass es möglich ist, dass sie heil durch ihre Pubertät durchkommen. Und da kannst du nur als Eltern nur den Kopf anziehen und beten. Ist es halt so. Das ist schwierig. Und es ist von nicht allzu viel Erfolgen gekrönt. Also wir werden uns nicht gut dabei fühlen. Aber es kommt darauf, dass sie die Richtung haben. Das, was normal ist, ist, dass sie sich nur dann wirklich auf das andere Geschlecht zubewegen, wenn sie eben eine Partnerin suchen. Und dass sie dann damit aufhören. So normalerweise ist es ja üblich, dass also Partnerschaften enden, wenn Leute sich in jemand anders verlieben. Nur die machen das hier nur, solange sie in der Gegend rum sind. Steht ja, aber wenn uns klar ist, ich suche mir den und nehme den aus Gottes Hand und dann höre ich auf zu suchen, dann passiert mir das. Sowas nicht. Das ist etwas, was wir neu lernen müssen, was wir ihnen vornehmen müssen. Und wir müssen, denke ich, auch ein Stück erfahren, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist, dass das die beste Lösung ist. Und dass es nur eine Vorleuchte. Dass es nicht so ist, dass wir den Idealzustand Top-Christen erreichen werden. Das Einzige, was uns bleibt, ist, dass wir auf der richtigen Richtung sind. Und dann können wir fröhlichen Herzens unser Leben leben. Und wenn was passiert und wenn wir in Sünde fallen, dann wird Gott uns aufhelfen. Das ist nicht das Problem. Er möchte, dass wir in der Spur bleiben. Und wir werden verwandelt werden.